So, das ganze Wochenende war bei uns das Thema das Buch Nehemia. Und es gibt für euch heute, auch für die Erwachsenen, eine Holzbauweltpredigt. Die Kinder kennen schon und heute schauen wir, wie die Geschichte mit Nehemia noch ausgeht. Endlich war es geschafft. Nehemia hat endlich den letzten Torflügel eingesetzt. Die Mauer ist repariert, die Stadttore sind wieder eingesetzt. Endlich sind die Juden wieder sicher. Vor 150 Jahren haben die Perser damals Jerusalem platt gemacht, haben alles zerstört, die Mauern bis auf die Grundmauern niedergerissen. Und jetzt ist alles wieder aufgebaut. Und alles hat so angefangen. Kinder wissen es noch. Der Hanani, der Bruder von Nehemia, ist nämlich nach Persien gereist, nach Susa. Wie viele Kilometer waren das denn, wisst ihr es? 1800 Kilometer ist er gereist, von Jerusalem bis nach Susa, um seinem Bruder zu sagen, dass alles kaputt ist, dass Jerusalem so elend ist und dass wirklich grauenhaft ist und sie Hilfe brauchen. Und das hat den Nehemia furchtbar traurig gemacht. Wie der geweint hat, wie der traurig war. Er hat so geheult, dass sogar die Bettlaken ganz nass waren. Alles war schon ganz nass am Bett. Tagelang hat er sich im Zimmer eingesperrt und immer wieder geschrien, na, das kann nicht sein. Und dann ist ihm plötzlich eingefallen, wenn es so verzweifelt ist, das Leben, wenn alles so schrecklich ist, dass nichts mehr helfen kann, dann kann vielleicht Gott nur helfen. Und jetzt hat der Nehemia beten angefangen. Jetzt hat er gebetet 4 Monate lang. Und was ist passiert in die 4 Monate? Nichts! Nichts ist passiert die 4 Monate. Er hat 4 Monate lang betet, gefastet, hat alles gegeben und nichts ist passiert. Und dann, nach diesen 4 Monaten plötzlich, fällt dem König auf, dass er traurig ist. Und das hat damals heißen können, dass man Verräter ist. Und dann war es ziemlich wahrscheinlich, Verräter wurden damals geköpft, dass er sein Leben verliert. Jetzt betet er 4 Monate lang und dann sowas, dann geht es so aus. Boah, aber dann hat Gott das Herz berührt von dem König. Der hat ihnen alles geschenkt, Reisepapiere, das Bauholz haben sie gekriegt vom König, Unterhalt hat er noch gekriegt, der Nehemia. Und wie lange hat er unterwegs sein dürfen? 12 Jahre, hat vielleicht schon mal wer 12 Jahre Urlaub gekriegt. Nehemia hat 12 Jahre Urlaub gekriegt für das. Könnt ihr mal probieren, 4 Monate lang beten und dann fragen, ob es 12 Jahre Urlaub kriegt. Aber der König hat es erlaubt. Gott hat sein Herz so berührt, damit die Sache Gottes geschieht, damit Jerusalem groß wird, hat Gott den König berührt. Und Nehemia ist wieder klar geworden, eher vergehen Himmel und Erde, als dass Gott nicht hält, was er verspricht. Es hat viel Ausdauer gebraucht bei Nehemia im Gebet und im Vertrauen und im Glauben. Aber Gott hat gehalten, was er versprochen hat. Wo er nach Jerusalem gekommen ist, hat er nur Schutt und Asche gesehen. Er hat sich gedacht, es ist ja noch viel schlimmer, wie der Hanani erzählt hat. Es ist alles viel schrecklicher. Die Leute sind viel ärmer. Die Stadt ist viel kaputter. Wie soll man das noch alles schaffen? Und dann erinnert er sich so zurück, mitten in der Mauer, in der prächtigen, die sie gebaut haben. Und denkt sich, Wahnsinn, wir ein paar Leuchten, wir ein paar Manschgerln, wir Zwergerln haben das geschafft, dass wir dieses Riesenprojekt zu Ende bringen. Und das, obwohl alle Feinde rundherum sich gewehrt haben. Aber wenn es Gott segnet, das hat der David schon gewusst, dann kann man über Mauern springen. Und die Feinde, die waren stinksauer, dass das jetzt fertig geworden ist. Aber die Juden waren natürlich wahnsinnig glücklich. Und der Hanani ist gleich einmal zum Nehemia gelaufen, voll Freude. Nehemia, wir haben es endlich geschafft. Endlich haben wir es geschafft, wir sind wieder sicher. Der Nehemia nimmt ihn gleich mit. Komm, Hanani, ich muss dem Volk ganz was Wichtiges sagen. Komm du gleich mit, du musst dabei sein. Haben sie sich gleich auf die Mauer gestellt. damit der Nehemia seine Rede halten kann. Dann hat er auch noch das erste Mal gesagt, wie stolz er auf seine Leute ist, dass sie durchgehalten haben. Die ganze anstrengende Arbeit, die ganzen Probleme gegen die Feinde, dass sie so tapfer und mutig waren und Gott vertraut haben. Gewaltig. Ich bin so stolz auf euch. Und das muss man manchmal auch sagen. Man darf ja auch stolz sein auf sich, wenn man tapfer und mutig war im Glauben, wenn man was Großes geschafft hat. Man darf einmal sagen, das haben wir super gemacht. Die Mauer ist fertig. Aber die Stadt ist noch immer ein Schutthaufen. Man sieht es vorne, da liegt noch alles kreuz und quer. Aber jetzt, wo wir eine Mauer haben und wo wir Tore haben, die wir zusperren können, jetzt können wir unsere Stadt wieder aufbauen. Jetzt können wir endlich wieder Gottesdienst feiern und brauchen nicht Angst haben, dass uns Feinde überfallen. Jetzt können wir wieder in aller Ruhe beten und danken, dass Gott uns geschenkt hat, dass wir Heimat haben. Jetzt können wir dem Gott wieder Opfer bringen, wie es sich wünscht von uns. Und jetzt können wir Gott wieder Lieder singen und uns richtig freuen. Und das darf ich ihm Danke sagen mit unseren Liedern. Und Hanani, weil du so treu warst, du hast den Weg bis zu mir genommen. Du hast geglaubt, dass Gott noch was machen kann. Und bist Gott immer treu geblieben. Deswegen sollst du unser neuer Bürgermeister sein. Und jetzt hat die Stadt auch einen neuen Bürgermeister. Ein Bürgermeister, der Gott liebt und der Gott vertraut. Und ganz wichtig, das Letzte, was einer gesagt hat, vergesst ja nicht, dass die Tür zersperrt ist auf die Nacht. Sonst haben wir es wieder herein, die ganzen Feinde. Und dann ist er runtergeilt, hat alle zusammengestellt und wollte auch mal wissen, wie viele Leute das da mitgebaut haben. Bei uns waren 37 Kinder, die mitgebaut haben. Und da hat er mal ganz lang gezählt. 42.360 Helfer hat er da gehabt. Was? Wahnsinn. Ja, in meiner Geschichte waren es weniger, gell? Stellt euch vor, da hätte ich alle meine Holzsteine aufstellen müssen fürs Foto. Die ganzen 45.000 Steine hätte ich gebraucht für das. Und wisst ihr, was auch passiert ist in der Zeit, Kinder? Neue Freundschaften haben sie entwickelt. Wenn man so ein großes, schweres Projekt hat, manchmal kennt man das von den Geschichten, wo so Hochwasser waren und ganz verheerende Hochwasser, wo Häuser nach der Reihe kaputt waren sind. Plötzlich haben die Nachbarn, die sie gar nicht kennt haben, miteinander ihre Häuser repariert. Und dann sind Freundschaften entstanden. Man hat auf einmal neue Freunde kennengelernt. Und das ist das Schöne daran, wenn wir zusammenhelfen, an einem Strang ziehen, dass wir auf einmal Menschen entdecken, die uns ganz wertvoll werden, die wir auf einmal lieb gewinnen. Und da braucht es manchmal ein gemeinsames Projekt, ein gemeinsames Ziel. Und wenn 42.000 Menschen an einen Strang ziehen, ist das schon was Gewaltiges. Glaubt, da wäre ich gern dabei gewesen. Das ist sicher ein cooles Erlebnis gewesen. Aber jetzt ist ja noch was aufgefallen. Das haben wir ja gar nicht allein geschafft. Das haben sogar die Feinde gemerkt, dass das nicht allein geschafft haben. Jetzt hat uns Gott so geholfen durch diese Zeit. Weißt du was, Nehemia? Wir wollen den Gott wieder kennenlernen. Wir wollen wieder wissen, wer dieser Gott ist. Und deswegen haben sie sich ein paar Wochen später zum Laubhüttenfest, so hat das geheißen, versammelt und haben ein großes Gerüst gebaut. Der Esra ist dort draufgestiegen und haben sie gesagt, Esra, du kannst so gut lesen, lies du uns aus der Bibel vor. Gott war so barmherzig und treu. Und wir wollten so lange Zeit nichts von ihm wissen. Ein Dreck haben wir unserem Gott geschert. Ganz egal war er für uns. Für unser Leben war der gar nicht mehr wichtig. Aber jetzt hat er uns so geholfen und so ermutigt. Jetzt wollen wir wieder mit Gott leben. Und das ist das Faszinierende. Wenn man in seinem Leben die Gnade Gottes mal erlebt, wenn man mal Gott so begegnet ist und Gott dann so durchtragt, dann passiert es das eine oder andere Mal, dass man sich in Gott verliebt. Und die haben sich jetzt in Gott verliebt. Und jetzt wollen sie ihren Geliebten auch kennenlernen. Was denkt der so? Wie lebt der? Was interessiert den? Was ist dem wichtig? Und wie können wir Gott der Freude machen? Und dazu haben sie die Bibel gebraucht, weil da hat ja einer Gott alles gesagt, was ihm gefällt. Und deswegen hat dann der Esra begonnen vorzulesen und hat bei den Mosebüchern angefangen. Und zwar ein richtiger, cooler Gottesdienst. Esra hat vorgelesen, die Priester haben dann erklärt, was das für ihr Leben heute bedeutet. Und so haben die einen ganzen Vormittag Gottesdienst gefeiert, von in der Früh bis zum Mittag. Hätten wir uns heute um 6 Uhr treffen müssen und dann bis um 1 Uhr durch Gottesdienst feiern. Wahnsinn, ha? Und komischerweise sind die Menschen immer trauriger geworden. Sie sind immer trauriger geworden, bis dann welche weinen angefangen haben. Und plötzlich haben alle geweint. Und haben richtig rot zum Wasser gerät. Sie haben geweint, weil ihnen aufgefallen ist, wie sehr sie Gott enttäuscht haben. Wie sie Gott auch traurig gemacht haben mit dem, wie sie gelebt haben. Dass sie andere Götter angebetet haben. Dass sie von Gott gar nichts wissen wollten. Das hat die Menschen traurig gemacht und berührt. Dass ihnen Gott egal war, aber er so barmherzig ist zu ihnen. Das hat sie zum Weinen gebracht. Jetzt wollen sie Gott Freude bereiten. Früher wäre ihnen so wurscht gewesen, was der Gott will. Aber jetzt, wo sie ihn erlebt haben, war es ihnen nicht mehr egal. Und mir ist das im Leben auch so passiert. Zwischen 12 und 18 war mir so wurscht, was Gott denkt. Und dann ist er mir auch begegnet und hat mein Herz berührt. Und plötzlich war es mir nicht mehr egal, was Gott denkt. Plötzlich will ich wieder wissen, wie er will, dass ich lebe. Jetzt will er mir Freude machen. Jetzt will ich auch, dass sich Gott über mein Leben freut. Und dann erklärt er Esra mal, wie das geht, Gott glücklich machen. Gott möchte nämlich, dass wir miteinander reden. Das macht doch eure Eltern auch glücklich, oder? Wenn ihr heimkommt und dann erzählt, was ihr alles erlebt habt in der Holzbauwelt. Was ihr in der Schule erlebt habt, das freut eure Eltern. Wenn ihr ihnen erzählt, wie es euch geht. Wenn man Danke sagt für alles das Gute, das man hat, ist es selbstverständlich, dass man jeden Tag was zum Essen hat. Für uns schon, gell? Für andere Leute nicht. Für das kann man mal Danke sagen, Gott. Selbstverständlich, dass Mama und Papa euch jeden Tag das ganze Gewand waschen, die Wohnung putzen, ein Zimmer zur Verfügung stellen. Das ist nicht für alle Kinder selbstverständlich. Kann man mal Danke sagen. Und das ist ihnen aufgefallen, dass nicht alles selbstverständlich ist, sondern dass da einer da ist, der sie versorgt. Gebote halten, das heißt einfach, wie bei den Eltern so leben, wie es denen gefällt. Den Nächsten lieben. Den Nächsten lieben. Wer ist denn der Nächste? Wer ist denn dein Nächster? Schwach, gell? Was würdest du sagen? Wer ist dein Nächster, Tobias? Weißt du das? Ja? Dem, was du hilfst. Wer ist mein Nächster? Ihr alle seid meine Nächsten. Jeder Mitmensch ist mein Nächster. Gott sagt also, wir sollen alle Menschen lieben. Ob groß, ob klein, ob nett, ob frech, ob gemein oder voll sympathisch. Und Gott lieben. Gott lieben, das gefällt Gott am allermeisten. Ja, jetzt haben sie noch einmal überlegt. Wenn der das so sagt, das haben wir alles nicht gemacht. Und dann ist ihm eingefallen, wenn wir das alles nicht gemacht haben und so schlimm waren, dann müsste uns ja jetzt Gott eigentlich bestrafen. Warum schenkt er uns das alles? Und dann machen es lauter kleine Gruppen und die Priester und der Nehemia erklären ihnen, wie das läuft. Weil sie sagen, wenn es euch nämlich wirklich leid tut, was ihr gemacht habt, und ihr es echt bereut, dass ihr von Gott gar nichts wissen wolltet, und ihr um Vergebung bittet, Entschuldigung sagt bei Gott, dann ist Gott wieder barmherzig und lässt euch seine ganze Liebe spüren, die ihr jetzt erlebt habt. Dann bleibt es so, dass man Gottes Liebe erlebt. Und das hat Gott schon im Alten Testament gesagt, wo man sonst sagt, boah, da war so viel Krieg und Blut. Und jetzt im Neuen Testament, da gibt es einen Satz in der Bibel, in Johannes 3,36, wer an den Sohn Gottes glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn Gottes nicht nachfolgt, wird das Leben nicht haben, sondern Gottes Zorn bleibt auf ihm. Die Leute damals haben schon lernen dürfen, dass Gott barmherzig ist. Und wir heute, wo Jesus schon auf der Welt war, Jesus hat mit seinem eigenen Blut unseren Freischein unterschrieben. An dem dürfen wir uns festhalten. Ich weiß nicht, ob es euch schon mal so gegangen ist. Mir ist es manchmal so gegangen, dass ich geglaubt habe, Gott kann mir die Sünde sicher nicht mehr verzeihen. Das habe ich schon so oft gemacht und immer wieder. Da gibt es keine Vergebung mehr. Aber Jesus hat mit seinem eigenen Blut drunter geschrieben, dass er uns vergibt. Wenn wir nur Entschuldigung sagen und versuchen umzukehren, dann darf man sicher sein, dass er uns vergibt. Mein Arbeitskollege hat mir mal so etwas Cooles gesagt. Was ist das größere Wunder, dass Gott heilt? Zum Beispiel, dass ein Gelähmter jetzt aufsteht und zu Fuß rausgeht? Oder dass an alle Sünden vergeben werden? Und dann, ja? Genau. Dass alle Sünden vergeben werden. Dass Gott ein Wunder macht, das kostet ihn ein Wort. Dass er uns retten kann, das kostet ihn sein eigenes Leben. Das hat Jesus den Tod gekostet. Nur uns ist es oft nicht klar, was Vergebung wirklich bedeutet. Wie teuer Vergebung ist und dass die jedem von uns zusteht, weil Jesus für uns gestorben ist. Und jetzt wollen die Israeliten mit Gott am Bund schließen. Wie damals die Vorfahren in ihrer Wüste. Jetzt wollen sie es dingfest machen mit Gott. Wie bei einer Ehe, da will man es auch dingfest machen. Da tragt man dann einen Ring, muss am Standesamt unterschreiben. Da macht man fest, damit alle wissen, ich kehre zu meiner Frau. Und sie wollten, dass alle wissen, wir kehren zu unserem Gott. Die haben gedacht, jetzt muss alles Schlechte raus aus unserem Leben und alles, was Gott gefällt, soll rein in unser Leben. Und dann hat sich was geändert bei denen. Und dann haben sie sich hingeworfen und haben alle gemeinsam gebetet. Und was die gebetet haben, das will ich euch mal vorlesen. Du bist so herrlich, mein Gott. Himmel und Erde hast du gemacht und alles, was darin ist, geschaffen. Und unsere Vorfahren, Abraham, hast du erwählt, mit dir zu leben. Und du hast ihm versprochen, dass wir heute leben dürfen. Jederzeit bist du treu. Brichst niemals, was du versprochen hast, auf dein Wort ist Verlass. Du hast unsere Vorfahren schon leiden gesehen, wie die unterdrückt worden sind in Ägypten. Aus Gnade und Barmherzigkeit hast du sie aber befreit und gerettet. Hast ihnen am Berg Sinai alle Gebote gegeben, die zum Leben nötig sind. Und du hast ihnen das wunderbare Land Israel geschenkt. Aber schon unsere Vorfahren haben auf die Gebote pfiffen und haben auf die gepfiffen und wollten nichts von dir wissen. Und haben Wege gesucht, um dich immer und immer wieder zu enttäuschen und alles anders zu machen, wie du das möchtest. Und trotzdem warst du barmherzig und treu. Trotzdem hast du uns nicht einfach sterben lassen, sondern hast uns immer wieder geholfen. Aber die Menschen, deine Kinder sind immer schlimmer geworden. Menschen, die dich lieben, haben die verfolgt. Ihre eigenen Leid, sogar umgebracht haben sie welche davon. Da hast du sie in alle Welt vertreiben lassen, damit sie endlich mal nachdenken und aufhören, Böses zu tun. Aber obwohl wir so viel Böses gemacht haben, hast du uns nicht verlassen und hast uns eine neue Chance gegeben. Und du hast uns jetzt da in Jerusalem wieder unsere Heimat zurückgegeben. Wir wollen auf dich vertrauen, weil du immer treu warst. Hast dich immer an dein Wort gehalten und warst uns sogar gnädig und barmherzig, obwohl wir uns gar nicht um dich gekümmert haben. Weil du uns so sehr liebst, wollen wir mit dir heute einen Bund schließen. Wir wollen von heute an mit dir leben und auf deine Worte hören. Für deine und Liebe und Gnade, für deine Gaben wollen wir danken. Und wir wollen mal probieren, unsere Mitmenschen wirklich zu lieben. Wir wollen dich lieben und unseren Nächsten. Und dann haben sie Amen gesagt. Dann haben sie eine große Schriftrolle geholt. Und alle 42.360 Juden haben dann auf dem Zettel unterschrieben. Haben es ganz dingfest gemacht, dass schwarz auf weiß dasteht, was sie heute ausgemacht haben mit Gott. Und das finde ich ein Wahnsinn. Jerusalem war so kaputt. Alles war wüst und leer. Und jetzt ist es so eine prächtige Oase. Das ist das Wunder bei Gott. Was einst zerbrochen ist, kann wieder heil werden. In Jerusalem die Mauer, in unserem Leben vielleicht unsere Herzen. Irgendwie hat doch jeder Mensch was, wo was zerbrochen ist, wo man enttäuscht worden ist, wo man Verletzungen hat. Aber wenn wir das Gott hinhalten, Gott in unser Leben reinlassen, ihn da reinreden lassen, genau in unsere Wundenpunkte, dann können auch wir erleben, wie unser Leben heil wird. Genauso wie die Mauer heil worden ist in Jerusalem, wie die Tore zugeschlossen werden, können auch wir erleben, wie Trümmer im Herzen wieder aufeinandergereiht werden, dass neues Leben entsteht. Deshalb ist die große Frage von Jesus an uns: Was ist mit mir heute? Habe ich meinen Bund schon geschlossen mit Gott? Ist vielleicht dran für mich, einen Bund mit Gott zu schließen? Es vielleicht sogar aufzuschreiben und es mal dingfest zu machen mit so einem Gebet? Das Coolste an Gott ist, er ist immer nur ein einziges Gebet weit entfernt. Er steht immer schon da, wenn wir zu ihm reden. Und was ist, wenn ich meinen Bund schon vor langer Zeit geschlossen habe, wie die Juden? Aber irgendwie ist alles schon ein bisschen grau geworden, es ist abblättert, der Putz ist schon herunten. Es schaut schon vielleicht ein bisschen schlecht aus. Auch da kann Jesus neues Leben reinbringen, uns neu stärken. Und die, die schon in diesem Bund leben, die voll Eifer unterwegs sind, die dürfen sich sicher sein, dass Gott in Zukunft treu ist. Er hat es mit seinem Blut unterschrieben, dass er uns die Treue hält. Wenn wir nur bereit sind, dass, wenn wir was falsch machen, uns zu ihm umdrehen und ehrlich Vergebung bitten, dann braucht keiner Angst haben, dass ihn Gott fallen lässt. Weil er ist treu und gerecht. Und das bleibt er auch. Ich möchte jetzt am Ende noch gemeinsam mit uns beten und Gott dafür danken, was er uns da verheißen hat. Dass wir so einen großen Gott haben. Herr Jesus, ich möchte dir so danken, dass du für uns gestorben bist, mit deinem eigenen Blut unterschrieben hast, dass du uns liebst, dass du barmherzig bist und dass Vergebung für uns möglich ist. Ich möchte dir danken, dass du jeden, der da sitzt, kennst, dass du unsere Herzen kennst. Ich möchte dir bitten, dass du dir unsere Wunden und Narben annimmst, unsere Verletzungen, dass du uns Heilung schenkst und Neues wachsen lässt, dass du uns Vergebung schenkst, dass wir deine Liebe erleben, spüren dürfen und dass du uns schenkst, dass wir dir treu sein dürfen, dass unser Leben sich zum Guten wendet und dass die Beziehung mit dir reift und wächst, Herr. Ich danke dir für diese Liebesbeziehung und deine Gnade. Amen.